Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Montagvormittag.
Ja, und hier die zweite Stunde, da haben wir Gäste. Und zwar den Fabian Everdin von Arbeitslosentreff Tübingen. Hallo.
Hallo,
Fabian.
Guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass du da bist. Und die Anna Bentele von der ARBI Reutlingen, der Arbeiterbildung Reutlingen. Hallo, Anna.
Hallo, guten Morgen.
Ja, ich habe viele Fragen vorbereitet. Ich denke, es würde vielleicht die Hörer und HörerInnen interessieren, hier erstmal von euch selbst zu erfahren. Wer darf anfangen, vielleicht die Anna, zu erzählen, wer ihr seid und woher ihr seid und was ihr so macht, was ihr arbeitet, also in euren Bereichen bei der Arbeiterbildung Reutlingen und beim Arbeitslosentreff Tübingen.
Ja, genau. Also die ARBI, das ist ja die Abkürzung für Arbeiterbildung. Das ist eigentlich ein ganz kleiner Verein, der viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen hat und auch ein paar Hauptamtliche. Und ich bin auch eine Hauptamtliche und wir machen Beratungen für Menschen, die erstmal nur kommen, um allgemeine Fragen zum Jobcenter beantwortet zu haben oder Kinderzuschlag zu beantragen oder eben auch dann schon Bescheide bekommen und die nicht verstehen. Und ganz oft, also bei mir auf jeden Fall, ist es so, dass die Menschen auch in einer sehr großen Krise sind und da, also ich die da auch berate.
Was für Menschen sind es dann, Anna, die zu dir kommen? Also sind die dann irgendwie in einer besonderen Lebenssituation? Also oder sind die dann schon arbeitslos oder in einer besonders prekären Lebenssituation oder kommen die schon vorher auf euch zu?
Also so vielleicht mal von der Bandbreite. Gibt es Menschen, die Angst haben, obdachlos zu werden und ein Suchtproblem haben und also auch aufenthaltstechnische Fragen haben, bis hin zu Menschen, die einfach nicht arbeiten können, weil sie krank sind. Also was sehr erschreckend in dieser Arbeit ist, dass immer mehr jüngere Menschen so krank sind, dass sie nicht mehr arbeiten können. Also sei es Rückenprobleme als auch psychische Krankheiten so. Und auch also Menschen aus der Mittelschicht, wo also Frauen kommen, wo die Männer gestorben sind zum Beispiel. Oder die sich trennen wollen und sagen, okay, ich habe jetzt 3 Kinder, das Kleinste ist 1 Jahr alt. Ich möchte mich aber trennen von dem Papa meiner Kinder und möchte mir jetzt mal einen Überblick verschaffen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich für mich. So.
Okay.
Und also ich weiß es vorher immer nicht, weil ganz oft geht es erst mal um eben Jobcenter oder Kinderzuschlag und dann ist es aber so, dass die irgendwann ins Reden kommen und einfach das auch Thema ist, weil es auch oft um Glaubenssätze geht. So.
Okay, also ihr seid jetzt die Arbeiterbildung Reutlingen, das heißt, ihr seid vorwiegend für Reutlingen zuständig und TAT dann irgendwie für Tübingen oder sind die Arbeitsaufgaben jetzt vom TAT sehr viel anders wie von der ARBI oder wie ist das so? Erzähl mal, Fabian.
Eigentlich nicht. Also im Prinzip ist es das Gleiche in Grün sozusagen. Also es gibt die Arbeiterbildung in Reutlingen schon etwas länger. Die wurde damals, also eine bekannte Tübinger Persönlichkeit, die da damals dabei war, war dieser Peter Langos, den man auch Bombenpeter irgendwie genannt hat. Ich weiß da gar nicht so viel über den. Das war schon ein Tübinger Original auf jeden Fall. Jemand, der auch dann, glaube ich, teilweise seines Lohns wieder zurückgespendet hat an die ABI, damit der Laden überhaupt noch läuft. Also es war schon immer auch irgendwie so ein bisschen ein prekärer Job und es war auf jeden Fall oft auch schon eher Berufung als Beruf für viele Leute, die da aktiv waren. Beide Vereine haben gestartet als so eine Art Selbsthilfeinitiative und haben sich dann langsam professionalisiert. Und insbesondere die Förderung über das Landesarbeitsmarktprogramm, damals gestartet unter Grün-Rot, wir erinnern uns, es gab Fukushima und so, und plötzlich waren in Baden-Württemberg politische Verhältnisse möglich, die man davor nicht sich hätte vorstellen können. Und gleichzeitig sind natürlich auch die Grünen ein bisschen konservativer geworden. Aber jedenfalls, mit dieser grün-roten Landesregierung wurde dann damals dieses Landesarbeitsmarktprogramm aufgelegt. Und das waren dann halt irgendwie im Landeshaushalt irgendwie 600.000 Euro für 12 Zentren. Jedes Zentrum pro Jahr 50.000. Jetzt aktuell sind es 53.000 fürs nächste Jahr. Aber das ist das Geld, womit sich diese Vereine professionalisieren konnten, um zusätzliches Personal einzustellen. Oder, was Reutling angeht, überhaupt Personal einstellen zu können. Ich will mich jetzt nicht festlegen, wie das genau vorher in Reutling gewesen ist, ob das dann nur ehrenamtlich war oder wie das damals genau lief. Beide Vereine sind Vereine, das heißt, es gibt auch Mitglieder, es gibt Mitgliedsbeiträge, es gibt auch Mitglieder, die mehr zahlen als diesen Mindestbeitrag von 1 Euro pro Monat für Erwerbslose. Nur, das ist trotzdem, damit kann man vielleicht gerade so einen Teil der Vereinsorga finanzieren, damit finanziert man keine einzige Stelle. Also, um zur eigentlichen Frage zurückzukehren, also es ist Sozialberatung, sowohl in Tübingen als auch in Reutlingen, und es ist sowohl in Tübingen als auch in Reutlingen kombiniert mit einem sozialen Angebot, was natürlich auch einem gewissen Wandel unterliegt. Also ich sag mal, vor Corona war es anders als jetzt. Vor Corona hatten wir in Tübingen von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr weitestgehend einfach so geöffnet und da sind die Leute einfach so reingeschneit. Ich muss zugeben, ich finde es ganz angenehm, dass es nicht mehr so ist, weil es auch die Arbeit erleichtert, mit Terminen arbeiten zu können. Aber es verändert auch atmosphärisch natürlich was, ob da die ganze Zeit ein Wohnzimmer ist, wo Leute teilweise einfach so abhängen, oder ob das sozusagen eher so punktuell jetzt ist. Wir sagen, es gibt ein Frühstück Mittwochmorgens oder bei Arbeiterbildung Freitagmorgens. Es gibt Begegnungsangebote, wo sozusagen dann auch Mitarbeiter dabei sein müssen. Und es gibt halt die Beratungsgespräche, genau. Und wir machen das Gleiche. Also es ist auch ein Zufall, wo da in Baden-Württemberg die Zentren verteilt sind. Es sind 12 Zentren, die vom Land gefördert werden. Es gibt noch ein paar mehr Zentren. Und die meisten sind in der Trägerschaft von sowas wie Diakonie, AWO oder Caritas. Aber in Tübingen, Reutlingen und in Freiburg und in, habe ich vergessen, gibt es so Vereine, die sozusagen das als freie Träger machen. Und genau, und das ist also sozusagen, da sind wir eigentlich auch eher so ein kleiner Teil dieses Spektrums als Vereine, die nicht mit so einem großen sozialen Träger im Hintergrund arbeiten.
Genau, also ihr seid ja im Grunde genommen irgendwann mal entstanden aus teilweise auch selbst Arbeitslosen, kann man sagen, also selbst Leuten, die so wie eine Selbsthilfegruppe, kann man sagen, ihr wart irgendwie irgendwann mal sowas wie eine Selbsthilfegruppe und seid dann zu einem Verein gewachsen.
Jein, also es gab in Tübingen, wie das jetzt in Reutlingen war, weiß ich nicht, es gab in Tübingen die Firma Zanker, die in der Weststadt heute noch dieses hässliche Gebäude zurückgelassen hat, wo verschiedenste andere Sachen jetzt mittlerweile drin untergebracht sind, von einer Textilfärberei über eine Druckerei, Self-Storage und was da alles ist. Das war die Firma Zanker, die hat Waschmaschinen, Kühltränke und lauter so Zeug hergestellt, und dann wurden die übernommen von Electrolux aus Schweden, und dann hat man das so gezielt kaputt gehen lassen, um diesen Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen, und dann sind diese Leute halt freigesetzt worden, und da gab es eine, also haben ihren Job verloren, und dann gab es da so eine kirchliche Initiative von dem Pfarrer von dieser Stephanusgemeinde, heißt die, glaube ich, oben in der Weststadt, diese vergleichsweise neumodisch gehaltene Kirchenbau mit diesem Sichtbeton. Die haben sozusagen sich am Anfang getroffen im Café am Marktplatz da, in diesem Bürgercafé von der Kirche, Café Hirsch? Nee, wie heißt das?
Kann das sein? Auch irgendein Tier.
Lamm, Café Lamm, nee. Genau. Okay. Da haben die sich, Gemeindehaus Lamm, da haben die sich getroffen. Und dann kam das irgendwann später, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt, 1998 war das, wir müssen jetzt einen Verein gründen, damit wir auch irgendwie eine städtische Förderung bekommen können und so weiter. Und dann lief das so in offiziellere Bahnen. Und dann gab es, glaube ich, verschiedene Stationen, irgendwie da, wo jetzt unten der Rat und Tat drin ist, die alte Schule da am Stadtgraben, irgendwie war mal kurze Zeit der Tat untergebracht, dann Neckarhalde 32 sehr lange Zeit, schon damals mit den Nachbarn vom Asylzentrum und unten drunter dem Schülercafé Schüli, und diese drei Einrichtungen durften dann alle umziehen vor einigen Jahren in der Kalte 40, weil die Kirche als...
Wann war das ungefähr? Wann seid ihr da umgezogen?
Das war auf jeden Fall, bevor ich angefangen habe beim TAT. Ich habe selber 2016 angefangen und ich würde schätzen, das war so 2013, 2012, irgendwie sowas, schon vor längerer Zeit. Jedenfalls damals hat die Kirche gemerkt, irgendwie sie können das Gebäude nicht mehr halten oder müssen es verkaufen oder wie auch immer. Und dann wurde das verkauft, entkernt, irgendwie generalsaniert und jetzt Luxus vermietet. Und wir sind jetzt, also ich weiß nicht, was da vermieten,
aber es sieht
so aus. Wo
seid ihr denn jetzt
genau? Jetzt sind wir in der Neckarhalde 40, direkt neben dem Fahrradtunnel. Das ist auch das Schöne, man kann es jetzt noch besser beschreiben. Es ist einfach nur, man fährt auf den Fahrradtunnel zu, von der Alleenbrücke in Richtung Weststadt, aber man fährt nicht rein, sondern geht direkt rechts in das Gebäude. Und da muss man dann noch wissen, dass vorne auch wieder wegen Corona und so weiter der Vordereingang zu ist, weil den nur das Schüli benutzt. Man muss also rechts am Gebäude vorbei in die Einfahrt und dann nochmal an den Mülltonnen vorbei zum Hintereingang rein. Das ist alles so ein bisschen prekär und das passt ja auch irgendwie zu einer Einrichtung. Es wird auch nicht bei diesem Umzug bleiben, weil das jetzige Gebäude gehört der Stadt und wird von der GWG verwaltet und muss auch saniert werden und wird perspektivisch auch geräumt. Und deswegen müssen wir innerhalb der nächsten 3 Jahre oder so was Neues finden. Das sind wir aber noch.
Okay, und wie sieht es bei euch aus, Anna, in Reutlingen, bei der Arbeiterbildung, wo, in welchem Gebäude, beziehungsweise wo kann man euch finden, wenn wir jetzt schon mal bei der Frage sind?
Also wir sind in Reutlingen in der Lederstraße 86 und dadurch, dass das ein Gebäude ist von der Stadt Reutlingen, ist es auch im Moment eher so, dass die Leute nur reinkommen mit Termin. Also die klingeln da sehr zentral in der Nähe von der Bücherei und haben dann also meistens einen Termin und werden dann beraten von mir oder meinen Kollegen und Kolleginnen.
Eine kleine Frage noch, was bringt jetzt euch TAT und Arbi so zusammen? Wo ist da die Schnittstelle? Also was macht ihr auch Dinge zusammen oder wie ist das so?
Also Die Kooperation war schon auch vorher, bevor der Fabian bei uns in Reutlingen angefangen hat. Der Fabian ist seit dieses Jahr Mai oder Juni bei uns.
Mai, genau.
Mai. Und dadurch haben wir dann eben gesagt, okay, mit diesen Heizungen und Energiekosten wollen wir zusammen was machen. Und es ist einfach, wir haben eine größere Reichweite, wenn wir zusammen da was entwerfen. Wir haben eine Pressekonferenz zusammen gemacht. Und
also habt ihr auch in der Vergangenheit schon miteinander gearbeitet oder jetzt gerade spezifisch auf die jetzige Situation mit diesen Heizkosten und Energiekosten? Oder war da früher schon irgendwie Zusammenarbeit? Und inwiefern?
Es gibt schon seit langer Zeit auf Landesebene so ein Netzwerk, das nennt sich Lagerlo, Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosenzentren. Das ist da gibt es eine sogenannte Kolleginnenkonferenz. Da trifft man sich so ungefähr einmal im halben Jahr, mal mehr, mal seltener, in letzter Zeit auch oft online. Und da sind sozusagen diese ganzen Leute aus diesen 12 Zentren, die treffen sich da. Natürlich sind da nicht jedes Mal alle da. Das ist eine landesweite Vernetzung, die vor längerer Zeit begonnen hat, die besonders intensiv, glaube ich, auch war um diese Zeit rum, wo dann diese Landesförderung losging und die immer dann nochmal besonders Fahrt aufnimmt, wenn mal wieder es darum geht, wie die Landesmittel weiter gefördert werden. Zwischendrin lässt man es dann auch mal so ein bisschen schleifen, weil ja jeder bei sich vor Ort auch was zu tun hat. Aber es gibt so eine landesweite Erwerbslosenkonferenz einmal im Jahr, die zum Beispiel auch gemeinsam von diesen Zentren zusammen mit Trägern wie dem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, das gehört zur evangelischen Kirche und der Betriebsseelsorge von der katholischen Kirche und dem DGB und also so verschiedene Organisationen, die irgendwie was zu tun haben mit Arbeitsthematik und da so soziale Player sind, von denen wird das einmal im Jahr organisiert und schon da arbeitet man zusammen. Wegen dieser ganzen politischen gemeinsamen Zusammenarbeit arbeitet man zusammen und da war jetzt aber jetzt keine besonders herausgehobene Zusammenarbeit zwischen Reutlingen und Tübingen, sondern das ist halt irgendwie, man hat sich dann auch da nochmal gesehen. Aber es gibt natürlich schon immer Kontakte, weil Reutlingen-Tübingen, das ist ja auch sonst irgendwie sehr nah beieinander. Und ja, wie gesagt, es gibt auch personelle Überschneidungen, auch früher schon irgendwie.
Ist das ein anderer auch Bereich so vom Jobcenter oder von der Arge her? Also ist da extra dann Jobcenter hier Tübingen und Jobcenter da Reutlingen zuständig?
Ganz deswegen genau.
Ist es dann wahrscheinlich auch sinnvoll, dass es zwei Anlaufstellen gibt, oder?
Na, das wäre jetzt eigentlich nicht so zwingend, weil ich meine, bei uns melden sich auch Leute aus Reutlingen und bei der Arbeiterbewegung melden sich auch Leute aus Tübingen. Das ist auch immer so ein bisschen, was einem so persönlich mehr reinläuft. Es gibt auch Leute möglicherweise, die sich sagen, irgendwie mir ist das irgendwie unangenehm. Also ist jetzt eine Mutmaßung von mir, aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, wenn ich in Tübingen wohne und das ist ja hier alles so klein und so vernetzt und so, gehe ich lieber nach Reutlingen, in die Beratung bin ich anonymer oder sowas. Das ist dann schwierig, wenn ich da jetzt auch arbeite, aber genau, falls das die Motivation wäre. Nee, also genau, das ist eigentlich prinzipiell einfach nur Glück, dass es in beiden Städten so ein Angebot gibt. Und es hängt natürlich schon auch damit zusammen, dass da halt einfach historisch gesehen Initiativen entstanden sind. Mhm. Und in Tübingen war der Anlass diese Zanker-Geschichte. Und was jetzt in Reutlingen der spezifische Anlass war, weiß ich nicht. Aber ich meine schon der Name Arbeiterbildung, das ist natürlich so schon sehr gewerkschaftsnah, das ist natürlich so schon auch sozusagen, ja, das kommt glaube ich schon aus dem Gewerkschaftseck auch, aber tatsächlich über die Geschichte weiß ich gar nicht so viel.
Also was mir noch so am Herzen liegt zu fragen, wäre jetzt halt einfach, was sind so eure Forderungen an die Politik oder auch gibt es... Ja, einfach, ja, ich fange mal einfach so mit der Frage an. Was wären jetzt so jeweils die Forderungen, Anna? Habt ihr?
Also ich muss jetzt wirklich immer die Frage stellen.
Was würdet ihr da gerne erreichen? Ja.
Also weil ich arbeite auch erst seit Juni diesen Jahres bei der Arbeiterbildung und wir haben einen ehrenamtlichen Kollegen, der für mich oder für uns die Termine ausmacht im Sekretariat und er sagt, also er ist für das bedingungslose Grundeinkommen und ganz oft haben wir da auch echt darüber diskutiert und mittlerweile denke ich mir, ja, also mal in langfristiger Zukunft könnte sich die Politik darüber Gedanken machen, weil also das, was ich da erlebe bei der ARBI, ist wirklich weit weg von also eine gleichberechtigte Gesellschaft oder ja.
Darf ich da direkt drauf eingehen?
Bitte, ja.
Genau, weil das ist tatsächlich ein Thema, was regelmäßig aufkommt, das stimmt. Sozusagen auf den ersten Blick wirkt es ja auch super sympathisch, die Idee von so einem bedingungslosen Grundeinkommen. Man hat genug Geld, man kann davon leben, es gibt keine Existenzbedrohung. Das Problem dabei ist, wenn jeder das bekommt, ohne jetzt diese Debatte hier führen zu wollen, weil dann brauchen wir ein bisschen länger noch bis heute Nachmittag. Das Problem dabei ist sozusagen, wenn das für alle dann sozusagen ausgezahlt wird, dann haben wir ganz viele verschiedene gesellschaftliche Effekte und zwar nicht im Sinne von, dann will keiner mehr arbeiten, das ist jetzt nicht das Argument, sondern dann haben wir sozusagen möglicherweise Situationen, dass es für bestimmte Arbeitgeber interessant wird, dass wie so eine Art Kombilohnmodell so zu machen, dass man dann sozusagen, die Leute kriegen ja schon ihr BGE und dann kann man sich leisten, sozusagen noch für wenig Geld noch zusätzlich was zu arbeiten, dann ist es quasi für so Prekärjobs vielleicht das, was jetzt eigentlich mit Hartz IV und demnächst dem Bürgergeld auch schon eigentlich passiert, nämlich, dass Leute nicht leben können von ihrem Lohn und dann noch sozusagen ergänzend Sozialleistungen bekommen. Und das
passiert? Also ich denke, das war in der Vergangenheit doch auch schon so.
Ja, eben, das ist jetzt schon so, genau. Mhm. Aber sozusagen, man würde es damit womöglich noch attraktiver machen, weil dann noch, also weil dann alle dieses BGE hätten und das wäre auch nicht mehr, also ja, es gibt da, das ist jetzt auch nicht das stärkste Argument. Es gibt auch ein Argument, dass man sagt, das schwächt massiv die Gewerkschaftsbewegung und man ist dann wirklich anschließend darauf angewiesen, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen so bleibt oder beziehungsweise immer in der Höhe so angepasst wird, wie es notwendig ist. Und das ist aber dann ein politischer Prozess. Der wird dann sozusagen nur von der Politik festgelegt. Und wir wissen alle, dass nicht immer das rauskommt bei der Wahl, was wir uns gewünscht haben. Und dass möglicherweise nicht immer das, also man sollte sich vielleicht nicht darauf verlassen, dass immer die Gesetzgebung klasse ist. Und wenn dann sowas wie Gewerkschaften verschwinden, faktisch, was eine Befürchtung ist, dass sie dann noch mehr an Bedeutung verlieren, das könnte vielleicht auch gefährlich sein. Aber das ist ein Thema, was wir ungern jetzt diskutieren sollten, weil wir sonst für die vielen
gibt's
anderen Themen...
Ja, es gibt politische Forderungen oder Ziele von
absolut,
euch?
Absolut. Es gibt eine Forderung, bei der ich aber selber weiß, dass sie leider sehr schwer umzusetzen sein wird, weil die Landesregierung sich verständlicherweise immer sehr schwer damit tut, sozusagen sehr langfristige Verpflichtungen einzugehen. Und zwar, da geht es um die Förderung dieser Zentren. Die Zentren, die werden mit Projektmitteln finanziert. Das heißt, da wird manchmal für einen Zweijahreszeitraum, manchmal für einen Einjahreszeitraum, wird sozusagen Geld an die Zentren ausgezahlt.
Von wem genau?
Vom Wirtschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg. Und jetzt beispielsweise fürs nächste Jahr kriegen beide Vereine jeweils 53.000 Euro vom Land Baden-Württemberg. Das ist verknüpft mit der Bedingung, dass die Kommune mindestens mit 8.000 Euro auch noch mit dabei sein muss, damit es dieses Geld überhaupt gibt. Und dieses Geld ist ausschließlich für Personal. Das heißt, man muss sowieso irgendwie Geld woanders noch herbekommen, um überhaupt die Miete und alles zu zahlen.
Wie geschieht das im Moment?
Wie meinst du?
Also zusätzliche Gelder zusammenzukriegen?
Naja, die Stadt Tübingen fördert uns und die Stadt Reutlingen stellt der Arbeiterbildung diese Räume kostenfrei zur Verfügung und das entspricht dann ungefähr ein bisschen mehr als 8.000 Euro mit allen möglichen Nebenkosten und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, sozusagen die mit den Kommunen, das ist die eine Diskussion. Da könnte man sich bei Reutlingen, gut, Reutlingen ist gerade sehr knapp bei Kasse, könnte man sich bei Reutlingen theoretisch vorstellen, dass da die Stadt vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins Boot einsteigt, weil das ist eher knapp, nur diese Räume zur Verfügung zu stellen. In Tübingen ist es eigentlich schon ganz okay. Die Stadt Tübingen ist, glaube ich, mit so etwa 26.000 Euro im Jahr etwa dabei. Allerdings mieten wir natürlich auch bei der Stadt wiederum diese Räume, die dann auch knapp 1.000 Euro im Monat wieder zurückfließen oder so. Also es ist ein bisschen auch linke Tasche, rechte Tasche. Für die Zahlen jetzt keine Gewähr, aber so ungefähr stimmt. Nee, die Forderung ans Land oder an die Politik im Land wäre es, irgendein Schema zu schaffen, wo man nicht immer nur für 2 Jahres- oder sogar 1-Jahres-Zeiträume seine Personalkosten hat. Denn das führt zu einer enormen Fluktuation, mal von dem unsicheren Lebensgefühl mal ganz abgesehen. Aber es führt zu einer hohen Personalfluktuation, weil natürlich jeder immer weiß, der bei uns arbeitet, okay, mein Vertrag ist befristet bis Ende des Jahres und dann kommt vielleicht was Interessanteres oder stabiler wirkenderes oder irgendwas sonst wie anderes und dann geht man und dann müssen die Vereine wieder neues Personal finden, wieder mit dieser Aussicht, dass es nur befristet ist. Es ist schwierig und ich habe da ein bisschen den Luxus, dass eben Tübingen bei uns auch mit einem relevanten Teil an den Kosten beteiligt ist, sodass ich eine unbefristete Teilzeitstelle habe, aber letzten Endes sozusagen, also die Finanzierung von einer Einrichtung trägt halt auch mit dazu bei, wie langfristig sozusagen eine Personalpolitik dort auch betrieben werden kann und wie langfristig die Einrichtung existiert. Und wenn ich überlege, wie viel Lobbying und wie viel Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit wir machen, immer dann, wenn es darum geht, ob das mit der Kohle weitergeht, was das an Energie frisst eigentlich. Und das erinnert einen fast schon so ein bisschen an dieses Unwesen an den Universitäten, wo man jemanden einstellt, damit der Drittmittel beantragt, mit denen dann wieder neues Personal.
Ja, genau. Ja? Ich hätte auch noch eine Forderung. Und zwar, also ich kann jetzt nur für Reutlingen sprechen, aber es verhält sich so, dass wir eigentlich diese Beratungsfunktion, die das Jobcenter hat, also wo sie gesetzlich dazu verpflichtet ist, die zu übernehmen, die Leistungsbeziehenden bekommen keine Termine, wo erklärt wird, wie ist der Bescheid aufgebaut und warum ist am Ende des Monats diese Summe auf deinem Konto. Das machen wir, wenn die Leute nicht klarkommen oder
ja, wenn es auch wahrscheinlich Klagen gibt gegen irgendwelche Bescheide, weil irgendwie zu wenig Geld geflossen ist oder so, dann seid ihr da ja auch tätig.
Ne? Genau. Und da sagt das Jobcenter, die schicken die Leute wirklich echt regelmäßig zu uns, auch für Hauptanträge, die 2 Stunden dauern. So.
Die sourcen out sozusagen.
Genau, und sagen aber, wir können euch nicht unterstützen, weil da gibt es keine Fördergelder von unserer Seite. Und
wie könnte man das erreichen? Gibt es da Wege? Also habt ihr da Ideen, wie ihr da irgendwie zu eurem Ziel kommt, dass das an sich ändert?
Weil also es wäre ja schon sinnvoll. Ich durfte mal hospitieren beim Jobcenter in Reutlingen, wirklich. Das ist auch eher selten, dass jemand von der Arbeiterbildung dort ist. Und also ja, da geht es eher auch darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln so und den halt deutlich machen.
Also beim Jobcenter.
Die Arbeiterbildung ist schon seit vielen, vielen Jahren beim Jobcenter immer wieder im Gespräch und sagt, ja, also wir übernehmen ja eure Arbeit und ihr schickt die Leute auch, aber die sperren sich bisher. Und also ich habe noch keine Idee gefunden. Mhm. Irgendwie ist für mich eben dieser Austausch und immer wieder, also darauf aufmerksam zu machen.
Ja, aber an wen müsste man da rantreten? Weil ich meine, die Vermittlerin jetzt oder irgendwelche Leute, also die da sitzen, die können ja nichts tun.
Nee, also wir sind ja auch nur Geschäftsführer im Gespräch auch. nicht mit den Jobvermittelnden, sondern...
Oder müsste man da politisch nicht irgendwie dann Gesetzesänderungen oder sowas verlangen?
Also das Gesetz wäre nicht das Problem, weil da steht es schon drin. Also sozusagen, es gibt sozusagen im jetzt noch aktiven SGB II, also bevor da jetzt fürs Bürgergeld nochmal alles Mögliche verändert wird, gibt es schon explizit sozusagen irgendwo einen Passus, dass die Jobcenter sozusagen halt auch beraten. Und zwar jetzt nicht nur Arbeitsvermittlung, sondern auch generell den Leuten halt helfen müssen sozusagen. Und das wurde eigentlich nur deswegen irgendwie ins Gesetz noch reingenommen, weil es offenbar nicht offensichtlich genug war, aber es war eigentlich auch von Anfang an natürlich klar, dass es deren Job ist. Jetzt ist es ja leider so, dass halt je nachdem, wie viel man zu tun hat, wie viele Mitarbeiter man hat, wie viele Fälle man hat, desto besser oder desto schlechter kann man diesen Auftrag auch erfüllen. Also es ist zum Teil sicherlich auch kein böser Wille oder dass jetzt da irgendwie nur Idioten arbeiten oder irgendwie sowas. Also wir sind mit dem Jobcenter, also Arbeitslosentreffen Tübingen, sind wir regelmäßig mit der Leitung vom Jobcenter in Tübingen im Austausch. Und es ist eigentlich, sagen wir mal, eigentlich ein guter Austausch. Natürlich ist klar, dass nicht, also es wird immer Interessensgegensätze geben, aber sozusagen man kann sich über alles verständigen. Und ich würde auch sagen, dass tatsächlich das Jobcenter in Tübingen, gerade jetzt, was die Zeit seit der Pandemie anbetrifft, eigentlich auch ganz gut erreichbar dann war und sie mittlerweile auch ganz gute Leute am Telefon haben, wenn man die zentrale Durchwahl anruft, die dann auch was sagen können, die auch tatsächlich vor Ort sind, nicht wie in Reutlingen ein bundesweites Callcenter, wo dann irgendwas geschrieben wird, im System landet, aber halt niemand vor Ort irgendwas machen kann. Also das, da muss ich sagen, mein subjektiver Eindruck ist, dass in Tübingen ein bisschen cooler ist, irgendwie beim Jobcenter, soweit man das sagen kann, als in Reutlingen. Aber ja, also genau, also ich würde gerne noch kurz da differenzieren. Also das eine ist ja sozusagen da, wo wir tatsächlich uns manchmal so fühlen können, als machen wir da so eine Art sozusagen Co-Management fürs Jobcenter irgendwie, wo wir sozusagen helfen, Anträge auszufüllen, wo einfach nur Leute wirklich nur ein sprachliches Problem haben und wir dann halt gegebenenfalls die Zeit haben, wo wir einfach sagen, wir haben jetzt eine Stunde, der Mensch kommt zu uns, hoffentlich rechtzeitig, und dann schaffen wir es hoffentlich bis Ende der Stunde mit ihm alle Formularfelder auszufüllen. Was manchmal gar nicht so einfach ist, weil wenn die Leute dann, also die Felder können wir für die Leute auch nicht ausfüllen, wir wissen ja auch nicht, wie groß deren Wohnung ist und was die Miete kostet und so weiter. Aber wir können dann bei jedem einzelnen Feld sagen, ja, da ist das und das gemeint. Das ist die Art von Beratung, bei der ich sagen würde, wenn wir die Zeit haben, und die haben wir teilweise, dann machen wir das auch sehr gerne, durchaus. Das ist aber aus meiner Sicht eigentlich nicht unsere Hauptaufgabe, sondern unsere Aufgabe ist eigentlich das zu machen, was Arbeitsagentur, die gibt es ja auch noch, wir haben ja auch Leute, die von der Arbeitsagentur sozusagen zu uns kommen, weil sie da Probleme haben.
Inwiefern?
Naja, also ganz kurz vielleicht zur Differenzierung, also Arbeitsagentur, da landet man, wenn man eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit von mindestens 12 Monaten hatte und dann dadurch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 erwirbt. Und Jobcenter, da landet man, wenn man so etwas eben nicht hatte. Oder wenn das, was man von der Arbeitsagentur bekommt, nicht hinreichend ist, nicht genug Geld ist, dann kann man noch aufstockend zusätzlich vom Jobcenter Geld bekommen. Und wenn man mit diesen Einrichtungen, nun Arbeitsagentur, Jobcenter oder auch Sozialamt, wenn man da sozusagen Probleme hat im Sinne von, die sagen so, ich sage so, und wer, was ist eigentlich jetzt richtig, dann sind wir eigentlich da sozusagen als irgendwie Vermittlungsstelle und auch als sozusagen kostenlose Beratung in Bezug auf sozialrechtliche Fragen. Also wir sind jetzt keine Anwälte oder sowas, aber wir können sagen, also nach unserer Auffassung ist das so und so richtig. Und das sagen wir nicht nur, sondern wenn dann jemand zu uns kommt und er hat einen Bescheid mit dabei, aus dem sich ergibt, dass er weniger bekommt als das, was ihm zum Beispiel zusteht, weil beispielsweise sein Lohn falsch angerechnet wird oder seine Miete falsch berücksichtigt wird oder bei der Miete gesagt wird, das und das übernehmen wir nicht, Garage zahlen wir nicht, obwohl der eine mieten muss zwingend, wenn er die Wohnung behalten will. Solche Sachen, da sagen wir dann, okay, das ist falsch. Wir helfen dir, einen Widerspruch zu schreiben oder wir helfen dir, einen Überprüfungsantrag zu schreiben. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Man kann alles, was zurückgeht bis zum 1. Januar des vorangegangenen Jahres, also wenn jetzt jemand zu uns kommt, kann alles, was seit dem 1. Januar 2021 passiert ist, kann man überprüfen lassen und kann sagen, das war möglicherweise falsch. Hier gibt es eventuell noch Geld rückwirkend, weil hier was nicht gezahlt wird, was gezahlt werden musste, oder weil hier ein Lohn falsch angerechnet wird und. Lauter so Sachen. Das ist eigentlich unser Job aus meiner Sicht. Das, was nämlich das Jobcenter selber nicht kann eigentlich in dem Sinn. Ich meine, klar, da kann man die auch darauf hinweisen, den Sachbearbeiter, schau mal hier, das ist falsch und so, und dann macht er das womöglich, aber womöglich sagt er auch selber, nee, schreiben Sie einen formlosen Antrag, weil der das auch für sich wieder braucht, damit er nach oben zeigen kann, ja, hier, ich reagiere, weil hier von außen was kommt. So, ich mache hier nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie gut das, wie gern das gesehen wird, dass man sozusagen zu entgegenkommend arbeitet, aber das ist auch nur so eine Mutmaßung jetzt. Genau, das ist unser eigentlicher Job. Unser Job ist eigentlich nicht Ausfüllhilfe fürs Jobcenter.
Ja, okay, ich meine, das ist eine wichtige Arbeit, da Leuten zu helfen, auch zu ihrem Recht zu kommen, weil wer weiß schon alle Gesetze und was einem zusteht oder nicht und wie auch immer. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Ich denke, da sind jetzt auch relativ viele denke ich, gut bedient worden von euch beiden, so ein paar Sachen erwähnt. Also es lohnt sich vielleicht tatsächlich mit euch da ins Gespräch zu kommen und dann einen Termin zu vereinbaren, liebe Leute da draußen. Also ja, die Frage wurde von mir jetzt zwar noch nicht so richtig, also ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass es so ganz irgendwie jetzt in die Richtung ging, gibt es und habt ihr irgendwie auch in der Vergangenheit vielleicht schon tatsächlich Erfolgserlebnisse zu verzeichnen, dass irgendwas tatsächlich geändert wurde in eurem Sinne von der Politik oder auch von der, keine Ahnung, Kommune, vom Land, vom Bund, inwieweit habt ihr überhaupt Einfluss da? Ne? Also nur kommunal oder auch auf Landes- und Bundesebene? Gibt es da irgendwelche Erfolge zu verzeichnen aus der Vergangenheit, worauf ihr irgendwie sagt, seid ihr stolz, was ihr erreicht habt, so Meilensteine, könnt ihr euch da mal erinnern? Oder ist alles nur immer so ziemlich schwierig?
Nein, also das Problem bei so politischen Prozessen ist ja immer, dass man schlecht im Nachhinein sagen kann, das ist deswegen passiert, weil das und das gewesen ist. Also manchmal vielleicht schon, aber meistens eher nicht, sondern steht der Tropfen, hüllt den Stein. Also wir sind ja nicht nur in Tübingen als Beratungsstelle und auch in Tübingen als sozusagen politischer Gesprächspartner von der Lokalpolitik und auch vom Sozialbereich der Stadt Tübingen, der sich mit uns und mit verschiedenen anderen Beratungsstellen in Tübingen vernetzt, sondern wir sind, wie gesagt, auch in diesem landesweiten Bündnis. Und dann gibt es sogar noch bundesweit, das ist aber jetzt tatsächlich für zumindest Tübingen gesprochen eher eine theoretische Ebene, weil wir da jetzt nicht direkt reinwirken, gibt es auf Bundesebene noch hier irgendwie mit irgendwie erwerbslos.de ist die Domain dazu, die KOS, die Koordinierungsstelle Gewerkschaftliche Arbeitslosenberatung oder so ähnlich. Wie man schon hört, kommt auch aus dem gewerkschaftlichen Kontext. Die machen Newsletter und auch so gedruckte Infos immer zu irgendwelchen Veränderungen. Die äußern sich aber auch politisch. Und genau, es gibt natürlich bundesweit verschiedene Stellen, die an der ganzen Thematik arbeiten. Das bekannteste, was man vielleicht schon gehört hat, ist hier der Harald Thomé mit seiner Beratungsstelle Tacheles in Wuppertal, der zum einen bundesweit Fortbildungen anbietet für Leute wie uns, aber der auch als politischer Akteur immer gefragt wird, wenn dann Gesetzesänderungen in Planung sind. Das heißt natürlich nicht, dass man das dann so macht, wie er das sagt, aber zumindest er wird mit angehört, so wie diese ganzen die Paritätische und so weiter ja auch alle irgendwie angehört werden. Jetzt dieses neue Bürgergeld, was da zum nächsten Jahr es hat schon schwach gestartet und wird jetzt noch weiter abgeschwächt, aber es gibt trotzdem ein paar wesentliche Verbesserungen zum Hartz IV. Das ist ja zum Beispiel auch was, das wäre womöglich nicht passiert, wenn nicht ab und zu mal jemand gesagt hätte, das ist eigentlich scheiße, so wie das gerade läuft. Ja, also was natürlich nicht passiert jetzt mit der Einführung des neuen Bürgergelds, ist, dass der Regelsatz auf einen relevanten Betrag erhöht wird. Es werden jetzt 502 Euro sein für eine alleinstehende erwachsene Person ab nächstem Jahr. Der Paritätische hat mal ausgerechnet, es müssten aktuell 700 irgendwas sein, damit man da so ein wirkliches Existenzminimum hat, also auch noch kein Luxus, aber wo jetzt eben nicht wichtige Positionen einfach rausgerechnet werden aus diesem Hartz-IV-Warenkorb. Da hatte Anna vorher auch noch irgendwie nochmal nachgeschaut, was für absurde Beträge, für welche relevanten Dinge des Alltags da irgendwie drin sind. Das ist
also 1,80 Euro für Bildung zum Beispiel.
Ja, doch, auch so viel.
170 Euro für Lebensmittel, also wenn man nach der deutschen deutsche Gesellschaft für Ernährung geht, dann braucht ein Mensch, um vollwertig gesund zu essen, ungefähr 7 Euro am Tag. Und also das heißt, da wird echt gespart. So an allen Ecken und Enden. Strom sind es irgendwie 38 Euro.
Die Beträge vom neuen Bürgergeld,
also wo oder genau was? Wo also diese 502 Euro, okay, die setzen sich ja aus vielen verschiedenen Bereichen zusammen, also Strom, Lebensmittel, Kleidung, Telekommunikation, Bildung,
Nahverkehr.
Nahverkehr, genau. Und also da ist es ganz genau aufgeschlüsselt, wie viel eine Person für Essen haben soll, für Kleidung eben. Und also ich mir denke, Leute, ihr habt das beschlossen, ihr wollt nicht mit den Beträgen leben. Mhm. Also unter keinen
Umständen. Also ich meine, unter den Umständen jetzt auch mit Inflation und wie gesagt, dann eben auch diese Energiekostenkrise und so weiter. Ja. Das hängt ja alles auch mit jetzt im Raum und dann ist das ja schon ein ziemlich geringer Betrag, der da erhöht wird. Was müsste jetzt von eurer Sicht aus jetzt ganz unbedingt passieren? Kann man da noch was dran ändern oder gar nicht mehr? Oder also was braucht euer Klientel jetzt ganz dringend an Änderungen anpassen?
Also dass da jetzt noch was geändert wird zum 1. Januar, halte ich tatsächlich für unwahrscheinlich. Okay. Aber was passieren müsste, wäre natürlich neben so vielen anderen Dingen eine Erhöhung der Regelsätze, wie gesagt, auf einen relevanten Betrag. Also der Paritätische hat 700 irgendwas ausgerechnet. Da gibt es auch andere Zahlen, die auch höher sind, aber das wäre zumindest schon mal die richtige Richtung, 720 oder was es war.
Wie könnte das jetzt zum Beispiel konkret in Gang gebracht werden?
Na, die Bundespolitik müsste das machen und wir haben jetzt gesehen, dass die Bundespolitik sich schwer tut, die von der Ampel angedachten Veränderungen sozusagen, dass das nicht durchkommt, weil dann die CDU blockiert einfach, weil dann sozusagen die ganzen Arbeitslosen-Klischees wieder rausgeholt werden in die Debatte, irgendwie dann arbeitet ja keiner mehr, wenn man dann so viel Geld hat und so, und dann gab es da so Fake-Rechnungen, wo viele Sachen nicht berücksichtigt wurden, wo gesagt wurde, hier, wenn jemand irgendwie prekär arbeitet und so wenig Geld hat, dann hat der irgendwie weniger als mit dem Bürgergeld. Da wurde sowohl verschwiegen, dass der ja auch Anspruch hätte auf ergänzende Sozialleistungen und dann somit auch mehr haben würde. Und es wurden noch ein paar andere Fehler gemacht. Also da wird irgendwie, das scheint irgendwie ein Bedürfnis doch zu geben, dass es irgendwie prekäre Menschen geben muss, damit irgendwie prekäre Drecksjobs auch irgendwie ihren Abnehmer finden sozusagen. Das ist so ein bisschen das Ding. Und das ist schwierig. Also das ist ein politischer Prozess und da können wir nur drauf, können das nur kommentieren und können sagen, wie wir das finden, aber da sind wir auch nicht allein. Das machen diese ganzen anderen Sozialverbände ja auch. Und das ist dann halt eine Frage politischer Mehrheiten. Und es wird halt irgendwie auf der einen Seite teilweise viel dafür getan, dass wer erbt, dass der nicht zu viel versteuern muss. Aber wer irgendwie Hartz IV braucht, weil sein Job weggebrochen ist oder weil sein Job nicht ausreicht, Hartz IV oder jetzt das Bürgergeld, ist ja nicht nur was für Leute, die sozusagen gar keinen Job haben, ist ja auch was für Leute, bei denen der Job nicht reicht. Und das ist vielleicht eines der wichtigsten Themen, die wir jetzt besprechen sollten, wenn nächstes Jahr die Energienachforderungen auf die Leute zukommen.
Das ist jetzt der aktuelle, dass ihr hier den Flyer auch habt.
Weil ihr vorher gefragt habt, ob die ABI in der Tat zusammenarbeiten. Also wir hatten nicht nur diese Pressekonferenz zum Thema Energiekosten, dass wir da mal darauf hinweisen wollten, wie das eigentlich geregelt ist, sondern wir haben auch einen Flyer gemacht, der gerne auch bei uns nachgefragt und auch zum Auslegen abgeholt werden darf.
Das ist ja auch ziemlich wichtig für die Leute. Also das ist ein Flyerchen, wo auch es um die aktuellen Probleme mit den Heizkosten und Energiekosten gibt, die Nachforderung und die erhöhte Abschlagszahlung, die da so gefürchtet ist. Ne?
Genau, weil also du hast vorher die Frage gestellt, was denken wir, was politisch verändert werden kann. Und also ich gehe jetzt davon aus, mein Wirkungsradius, der ist nicht so weit, dass er bis nach Berlin wirkt. Aber mein Wirkungsradius ist in Reutling und im Landkreis Reutling. Und ganz oft geht es einfach auch darum, also mit diesen Klischees, die ja auch durch die Presse gejagt werden von arbeitslosen Menschen, die Hartz IV empfangen. Und also da kommen auch ich in meinem Freundes- oder meinem privaten Kreis immer wieder an die Grenze, ja, sind wir jetzt bedürftig, wenn wir diese Leistung, oder bist du bedürftig, wenn du diese Leistung beantragst oder nicht? Und viele sich da davor einfach scheuen und auch eben sagen, ich habe eigentlich fast kein Geld mehr am Ende des Monats, aber Leistungen beantrage ich nicht, weil ich bin ja nicht asozial.
Also die
ich
Hürde bin ja nicht ist bedürftig. Ja,
genau, die Hürde ist sehr, sehr groß. Mhm. Also das merke ich immer wieder in der Beratungsstelle. Und also mir ist dann wichtig, auch immer wieder jetzt auch hier oder in den Beratungen, die ich führe, dafür zu werben, so, nee, also bedürftig bin ich nur, wenn ich mich bedürftig fühle. Oder du bist nur bedürftig, wenn du dich bedürftig fühlst. Und wir leben zum Glück in einem Sozialstaat, wo es Leistungen gibt, die ich oder ihr beantragen könnt. Und dann macht es, weil wir zahlen auch so viel Steuern. Und also da darf ich mir oder da dürft ihr euch auch was zurückholen. Also das eine, das sind eben diese politischen, also die politischen Debatten, die geführt werden und wo einfach auch Menschen zu Unrecht ganz oft verurteilt werden. Und das andere, das, also das ist das, was das alltägliche Leben passiert. Weil wie schon gesagt, diejenigen, die die Gesetze entwerfen oder durchführen, die müssen nicht mit 500 Euro im Monat leben. Und die wollen das auch nicht.
Ist jetzt aber speziell diese Energiekosten und Heizungskosten-Geschichte, also dass man das wieder zurück, oder wie funktioniert das? Ja. Also das ist aber nicht nur jetzt für, sage ich jetzt mal, Leute, die von Arbeitslosengeld 1 oder 2 oder Hartz 4, wie auch immer, leben, sondern das kann jeder beantragen. Oder?
Also genau, in dem Monat, wo die Rechnung kommt, für Heizkosten oder für Brennmaterial, ob das jetzt Gas ist oder wenn jemand Holz oder Pelletofen, Öl, wie auch immer, dann, also diese Rechnungen sind ja sehr hoch, also 2.000, 3.000, 4.000 Euro hoch. Und wenn das eine Familie ist, die einfach schon nicht viel Geld hat, dann kann in dem Monat, also das ist ganz wichtig, in dem Monat, wo diese Rechnung kommt, kann ein Antrag gestellt werden auf Hartz IV, weil, also dann werden die Regelsätze angerechnet. Wir haben das jetzt nur eine ganz kleine Mini-Rechnung aufgelegt auf diesem Flyer. Dann werden die Regelsätze berechnet und alles andere auch. Und dann kann es eben sein, dass eine bestimmte Summe vom Jobcenter übernommen wird in diesem Monat.
So. Genau.
Und also klar, da hatten wir den Aufwand zu sagen, okay, ich stelle jetzt den Antrag, ich lege alles offen.
Ja, und das muss also, man dann halt, ja.
Genau, das muss man dann. Und dann denk, also sage ich auch, also wenn nachher 1.500 Euro vom Jobcenter übernommen wird, also dann ist das mal eine Hausnummer. So. Mhm. Also das, da geht es ja nicht um 100 Euro, sondern wenn das da eine Nachzahlung kommt oder eben die Öfen gefüllt werden müssen oder also die Tanks, dann sind das gleich richtige Beträge so. Mhm. Und also da bitte, Fabian, scheut euch nicht.
Vielleicht muss man da nochmal ganz kurz dazu sagen, also es gibt natürlich, also man kann das überschlagsweise für sich selber rausfinden, ob man wahrscheinlich einen Anspruch hat oder nicht. Muss ich überlegen, für einen alleinstehenden Erwachsenen, eben dann jetzt nächstes Jahr 502 Euro plus die Miete, unter der Voraussetzung, dass die als angemessen gilt, aber gehen wir mal davon aus, sie ist angemessen. Die ersten 6 Monate muss die Miete sowieso voll übernommen werden. Die Miete plus 502 Euro plus die Nebenkosten, und wenn das dann höher ist als das, was ich verdiene, dann habe ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Anspruch auf ALG II. Da gibt es natürlich Sonderregelungen, wie zum Beispiel jetzt mit dem neuen Bürgergeld, dass man eben nicht mehr als 40.000 Euro gespart haben darf, oder wenn man dann noch weitere Personen im Haushalt mitleben, dann für jede weitere Person kann man noch 15.000 drauf rechnen. Da war ja ursprünglich von 60.000 und dann für jede weitere Person 30.000 ausgegangen worden, wie das im Wohngeldgesetz auch schon seit Jahren ist. Deswegen wäre das schön gewesen, das da vereinheitlicht auch zu übernehmen. Hat man jetzt dann doch Angst gehabt, dass irgendwer zu gut gestellt wird damit. Jedenfalls, genau, also das muss man wissen, man darf nicht zu viel Gespartes haben. Und ja, es wird halt eben geschaut, was würde die Person kriegen mit Hartz IV. Und dann wird eben gesagt, okay, abzüglich des Lohns, von dem es dann noch Freibeträge gibt, also... Genau, aber das kann man sich dann alles im Detail anschauen, genau. Da kann man sich auch bei uns beraten lassen, da genau. Freuen wir uns auch, wenn man sich bei uns genau. meldet, arbeitslosentreff.de oder abi-rt.de sind die Internetadressen, wo man uns auch findet und wie so unsere Nummern und Kontaktmöglichkeiten alles sind. Genau, da ist auf jeden Fall der dringende Appell, sozusagen nicht auf Leistungen zu verzichten. Es ist im Prinzip sowas Ähnliches wie eine Steuererklärung. Bei der Steuererklärung muss man sie ja teilweise machen, wenn man selbstständig arbeitet. Beim Hartz-IV-Antrag, das ist freiwillig, das muss man nicht. Aber es bietet sich an, sozusagen nicht erst dann Leistungen zu beantragen, wenn man dann keine Ersparnisse mehr hat. Das habe ich nämlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann Leute bei uns auftauchen, die sozusagen nach der Arbeitslosigkeit erstmal, und die hatten keinen ALG-1-Anspruch, und dann haben die erstmal von ihren Ersparten gelebt. Und dann, wenn es nicht mehr reicht, dann meldet man sich. Und das ist schade, weil dieses Schonvermögen, was man ja besitzen darf, Das ist gut, wenn man das dann auch noch hat während dem Leistungsbezug, weil die Leistungen sind niedrig genug, dass es gut ist, wenn man selber noch was in der Hinterhand hat, auf das man zurückgreifen kann.
Das ist wahrscheinlich auch sowas, wo viele Leute einfach immer Schiss haben, wenn sie ein paar Euro irgendwie im Hinterhalt haben, oh, das wird mir dann genommen und das ist halt oft nicht so und deswegen gibt's euch, also man kann da hingehen und sich erst mal aufklären lassen, bevor man jetzt da irgendwie einen Antrag ausfüllt, sodass man wirklich ganz arg sicher ist, dass auch dieses bisschen Sparvermögen, was man vielleicht hat, nicht angegriffen werden kann und da auch irgendwo ja ein bisschen ein Feedback, also so ein Rückhalt von euch bekommt. Ja. Und jetzt sind wir ja vielleicht so im aktuellen Bereich, gerade nochmal zurück zum Bürgergeld. Was wisst ihr da drüber? Wie soll das dann mehr oder weniger dann jetzt so aussehen mit den Sanktionen, beziehungsweise was kommt da noch auf uns zu?
Naja, also es ist eine Verbesserung, das kann man generell, glaube ich, zu allem sagen beim Bürgergeld, es ist eine Verbesserung, aber es ist nicht das, was man sich gewünscht hätte. Bislang war es ja bei Hartz IV so und da wird dann immer argumentiert, naja, das betrifft ja nur ganz wenige Prozent bundesweit und das mag ja auch stimmen, aber es ist trotzdem eine Hintergrundbelastung zu wissen, es könnte auch mir passieren, nämlich bislang ist es möglich sozusagen, dass im Extremfall jemand quasi auf null sanktioniert wird, also gar nichts mehr bekommt, auch die Miete nicht mehr gezahlt wird. Das ist dann, führt dann auch tatsächlich zu Problemen, dass dann Leute ihre Wohnung verlieren und so weiter. Das wird es alles nicht mehr geben, sondern in Zukunft sind Sanktionen reduziert. Also Sanktionen heißt, jemand macht nicht das, was das Jobcenter von ihm will und wird vorher auch darauf hingewiesen, wenn du das nicht machst, dann müssen wir dir Geld wegnehmen und dann passiert es aber und dann wird Geld weggenommen. Und das war bis jetzt möglich 30% Kürzung, dann nochmal 30% und dann gar nichts mehr. Mhm. Und in Zukunft ist es so, es geht, wenn ich es richtig sehe, los mit einer 10% Kürzung, dann kommt noch was dazu vielleicht, dann ist nochmal eine 20% Kürzung dazu, also dann sind es 30% insgesamt.
Nee, 20%, gell? Nee, genau. Wenn ein Vergehen ist, dann sind es 10% für einen Monat. Wenn es zwei Vergehen sind, dann sind es 20% für zwei Monate. Genau. Und bei drei Vergehen sind es 30% für drei Monate. Und also wie das dann aber konkret gehandhabt wird, was dann mit dem vierten Vergehen ist.
Nee, da gibt es dann zumindest keine neuen.
Also das steht noch nicht klar, also fest, ob es dann wieder nach drei Monaten
das ist dann Flatrate. Nee, im Ernst, also dann verlängert sich es halt womöglich. Also sozusagen man darf halt, und das ist die wesentliche Veränderung, es dürfen nicht mehr als insgesamt 30% weggenommen werden vom Existenzminimum. Jetzt ist es ja, wie gesagt, absurd, dass von einem Minimum noch was weggenommen wird. Aber es ist immerhin schön, dass es nur noch 30% sind, schlimmstenfalls. Und es gibt jetzt auch bessere Heilungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn man dann sozusagen mitwirkt, also wenn man das macht, was das Jobcenter möchte, kann die Sanktion auch wieder rückgängig gemacht werden. Bislang war es einfach so, das war immer für 6 Monate fest und dann war so nach dem Motto, ja, kann man jetzt auch nichts machen, ist halt so. Genau, und das ist jetzt sozusagen, oder waren es 3 Monate? Auf jeden Fall, es war ein fester Zeitraum, der hat sich nicht mehr geändert dann. Das ist jetzt alles deutlich besser. Das ist auch natürlich eine Folge des Gerichtsentscheids vom Bundesverfassungsgericht, was ja gesagt hat, die bisherige frühere Sanktionspraxis war rechtswidrig und insofern musste das auch angepasst werden. Da war jetzt also auch gar kein Spielraum für irgendwie irgendwelche politischen Player noch zu sagen, das wollen wir auch noch mal rausnehmen aus dem Bürgergeld. Das ging gar nicht. Also 30% Sanktionen ist das Maximum. Das ist eine Verbesserung. Noch besser wäre es gar keine Sanktionen. Und man weiß einfach, dass Sanktionen die Wirkung haben, dass Menschen sozusagen einfach dann Angst davor haben, dass Menschen irgendwie einen schwierigeren Umgang mit dem Jobcenter haben, dass irgendwie das Angst bewährt ist, das Ganze, dass sozusagen diese ganze vertrauensvolle Zusammenarbeit, die es doch geben soll mit dem Jobcenter, dass die dadurch erschwert wird. Und das wird halt leider nicht nur dadurch besser, dass es jetzt dann irgendwie nicht mehr Eingliederungsvereinbarung heißt, sondern Kooperationsplan oder so. Ja? Also es gibt so Sachen, es wird viel an der Etikette gemacht, es wird aber auch in der Sache tatsächlich manches verbessert, aber es könnte noch deutlich besser verbessert werden. Und also das mit den...
Also ist das, woran liegt das dann, dass das so ist? Ist das ein wirtschaftliches, politisches oder systematisches Problem? Oder
liegt das mir vor, ja. Also müsste man diejenigen politischen Player befragen, denen das sehr wichtig ist, dass sozusagen Sanktionen drin bleiben. Wobei das ja auch bis in die SPD hinein durchaus auch als wichtiges Thema gesehen wird, Sanktionen. Da gibt es innerhalb der SPD verschiedene Standpunkte, aber das ist jetzt keineswegs so ein CDU-Thema bloß. Okay. Sanktionen werden auch in der SPD teilweise als relevant gesehen, mit dem Argument, naja, wenn wir keine Sanktionen haben, dann haben wir gar kein Druckmittel für die Leute. Und es mag diese Fälle durchaus geben, dass jemand, der jetzt wüsste, keine Sanktionen, nix, irgendwie einfach gar nicht kommt, gar nichts macht, kann man sich schon vorstellen. Die Idealidee wäre aber, ein System zu haben, was einfach den Menschen dabei hilft, sozusagen wieder in Arbeit zu kommen, und zwar auch so, dass es von denen als wirkungsvoll empfunden wird, sodass die eine eigene Motivation haben, sozusagen zum Jobcenter zu gehen und sich beraten zu lassen. Das wäre der Traum. Also die Idee wäre, im Idealfall sozusagen ein Angebot zu haben, was so ist, dass man freiwillig hingeht und nicht irgendwie noch Daumenschrauben sich zu überlegen, wie man die Leute hinpressen kann, weil damit ist die Voraussetzung für eine gute, vertrauensvolle Beratung auch schwierig.
So, die letzten 5 Minuten nochmal zurück zu euch und zum TAT und zur ARBI. Was sind denn so die nächsten Wünsche für euch selbst oder für eure Arbeit für das nächste Jahr? Gibt es da was, ich weiß nicht, Anna, du hast vorher irgendwas erwähnt, was jetzt aktuell
genau
bei euch ansteht?
Ja, in Reutlingen, da ist ja das Franz K. Und wir wollen jetzt zusammen so eine Miteinander-Sprechstunde gestalten, für, also das sind alle Bürger und Bürgerinnen herzlich eingeladen, wo es einfach darum geht, ins Gespräch zu kommen mit dem, was wir gerade durchgemacht haben oder auch noch durchmachen, machen so, und da einen Raum zu eröffnen, miteinander zu essen und trinken auf Spendenbasis und danach noch eine Kulturveranstaltung besuchen zu können. Und ja, ich freue mich, wenn ganz viele Menschen kommen, weil ich finde es sehr wichtig, im Gespräch miteinander zu bleiben.
Wann findet das statt?
Also die erste Veranstaltung am 15.12.
Donnerstag ist das?
Am Donnerstag, genau, den 15.12. ab 18 Uhr gibt es dann Eintopf und Getränke, und dann um 20 Uhr geht die Kulturveranstaltung los.
Was ist das? Wisst ihr das schon, was da dann dargeboten wird?
Also ich weiß den Namen von der Band nicht, allerdings ist es eine A Cappella-Band, die so ähnlich wie Theatersport macht, dass das Publikum Begriffe zuruft und die dann daraus Lieder machen.
Schön, freu das hört sich gut an.
Ja, hört sich auf jeden Fall sehr unterhaltsam an.
Noch mal kurz, wo ist es?
Im Franz K. in Reutlingen.
Kulturzentrum
Franz K. in der Nähe vom Bahnhof in Reutlingen.
Cool.
Vom Mediamarkt.
Und es soll dann auch regelmäßig wiederholt werden.
Genau. Also wir wollen das alle 4 Wochen anbieten. Und ja, desto mehr Leute kommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es oft stattfindet und eben in regelmäßigen Rhythmen.
Ja. Also richtet es nicht schon primär an Leute, die auch in irgendeiner Weise sich gerne beraten lassen wollen, oder? Also ich meine, wahrscheinlich schadet es auch nicht, wenn auch andere Leute kommen, aber es ist jetzt nicht primär sozusagen...
Also es geht schon auch darum, einen Raum zu eröffnen, der niederschwellig ist, einfach um ins Gespräch zu kommen. Schon auch mit der Energiekrise, aber auch also mit der Wut und der Verzweiflung, die sich so angestaut hat, mit dem, was wir durch Corona und dieser Energiekrise erlebt haben. Und wenn dann jemand sagt, hey, ich würde gerne mal gucken, habe ich irgendeine Möglichkeit auf Leistung, genau, dann sind wir auch da. Aber es geht schon auch darum, ja, ins Gespräch zu kommen.
Mhm. Genau.
Okay, tja, ansonsten habt ihr noch irgendwie speziell irgendwas auf dem Herzen, was ihr jetzt noch so die letzten Minuten raushauen wollt?
Und ich kann nur empfehlen, wenn jemand betroffen ist oder wenn jemand jemanden kennt, der betroffen sein könnte, dann einfach mal die Person ansprechen und vielleicht auch findet ihr irgendwo unseren Flyer und nehmt ihn mal mit, oder ihr geht auf unsere Websites arbeitslosentreff.de oder abi-rt.de. Und wenn man das Gefühl hat, man hat vielleicht einen Anspruch, einfach mal anrufen, es ist kostenlos, es ist unverbindlich und wir sind zur Schweigepflicht verpflichtet. Also einfach mal probieren. Vielleicht habt ihr einen Anspruch auf Sozialleistungen, wenn ihr am Existenzminimum knappst.
Ansonsten kann man sich auch bei euch engagieren, ehrenamtlich.
Ja, man würde dann sinnvollerweise erstmal wahrscheinlich zu so einem offenen Frühstück kommen und dann sehen wir mal weiter.
Cool.
Danke für die Einladung.
Ja, ja, danke, ich danke, dass ihr da wart. Sehr schön. Und ich gebe jetzt mal an den Matzel.
Ja, das war das Lokalmagazin, und alle Wortbeiträge gibt es auch nachzuhören und auch dauerhaft herunterzuladen auf wüste-welle.de, und die Wiederholungsausstrahlung noch am Dienstagmorgen. Das nächste Lokalmagazin dann kommenden Freitag, dann zu Gast Menschen von Verein Mokka aus Rottenburg. Wir sagen danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.